Todsünden. Was für ein bedrohliches Wort. Mit anderen Worten, Sünden, die den Tod zur Folge haben. Und tatsächlich war man seit der späten Antike der Meinung, diese Sünden könnten nicht vergeben werden, Todsünden. Das Positive dabei ist, dass man auch nicht davon ausgegangen ist, dass jeder Mensch einer Todsünde verfallen ist. Es wurde zwischen alltäglichen Sünden unterschieden, die durch Gebet, Fasten und Almosen gesühnt werden konnten, und eben den Todsünden, bei denen man aus der Gnade Gottes fällt und sich die Himmelstür unwiderruflich verschließt. Nicht alle Christen sahen und sehen das in dieser Weise. Verbreitet war auch die Ansicht, dass Todsünden unter bestimmten Umständen vergeben werden können. Ich bin auch der Meinung, dass sogenannte Todsünden wie Hochmut, Habgier, Völlerei, Zorn, Wollust, Neid, Faulheit oder Trägheit oder wie auch immer, es gibt verschiedene Begriffe von jedem dieser Todsünden, dass die vergeben werden können. Und ich bin ebenso der Meinung, dass nicht jeder Christ prinzipiell einer Todsünde verfallen ist. Und genau betrachtet sind das keine Sünden im eigentlichen Sinn. Vielmehr werden damit Grundhaltungen und Einstellungen beschrieben, eine Art Leitmotiv im Leben. Das Leitmotiv bei Habgier, worüber ich heute spreche, wäre: Ich will immer mehr, möglichst viel und alles für mich. Geld wird mich glücklich machen, so wie Abba singt: Money, money must be funny in the rich man's club. Die Umsetzung dieses Leitmotivs verursacht die konkreten Sünden, wie zum Beispiel Diebstahl, was wir eben gesehen haben, Betrug, Meineid bis hin zum Mord. In letzter Konsequenz führt Habgier dazu, dass wir uns von Gott abwenden, denn Gott würde uns bei der Durchsetzung unseres Lebensziels, so reich wie möglich zu werden, allenfalls im Weg stehen. Und deshalb lesen wir im Psalm 10, die Habgier sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Todsünden werden, weil sie mehr eine Grundhaltung zum Ausdruck bringen und verschiedene Sünden zur Folge haben, als Wurzelsünden bezeichnet. Paulus schreibt dem Timotheus, Geldgier ist eine Wurzel. Also aus diesem erwächst eigentlich das Übel. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Und den Kolossen schreibt Paulus, so töten nun die Glieder, die auf Erden sind, die Habsucht, die Götzendienst ist. Wir sehen ein Thema, worüber wir uns Gedanken machen, und zwar ein ernstes Thema, das mir gestellt wurde. Ich habe es nicht freiwillig gewählt. Die meisten von uns leben, weil wir zu den reichsten Menschen auf dieser Erde gehören, zwangsläufig im Spannungsfeld zwischen Habsucht und, ich nenne es einmal, Großzügigkeit. Wir könnten auch von Nächstenliebe sprechen oder Selbstlosigkeit oder Uneigennützigkeit. Uns ist bewusst, wir müssen verantwortungsvoll mit unserem Geld und unserem Besitz umgehen. Wir können nicht einfach so tun, als ob Geld uns nicht wichtig wäre. Die Leute, die sagen, dass Geld ihnen nicht wichtig ist, die schwimmen meistens im Geld. Weil wenn man von etwas viel hat, meint man, es sei einem nicht wichtig. Wenn man dann das nicht mehr hat, dann merkt man, wie wichtig es ist. Also wir brauchen Geld für unseren Lebensunterhalt. Deshalb müssen wir uns zwangsläufig mit Geld beschäftigen und damit, wie wir das bekommen. damit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten und auch, wenn wir Familie haben, die Familie auch durchbringen. Und diese Meinung ist übrigens auch Paulus, denn es gab Christen, die meinten, wenn Jesus jetzt eh bald kommt, dann ist es ja gar nicht so wichtig, dass ich jetzt arbeite und für meinen Lebensunterhalt aufkomme. Es wird dann eh bald alles vorbei sein. Und Paulus sagt dann diesen Leuten unmissverständlich, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Punkt. Also ich muss es vielleicht jetzt noch ein bisschen präzisieren. Wer nicht will, er sagt nicht, wer nicht arbeitet, sondern wer nicht arbeiten will und er könnte, dass ihr mich nicht falsch versteht. Es gibt Menschen, die würden gern arbeiten, aber es geht einfach nicht. Oder auch nicht weniger radikal, wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Hat Paulus gesagt, nicht ich. Die Frage, die uns beschäftigen sollte, ist, wie sieht ein gesunder Umgang mit Geld aus und wann beginnt die Habgier? Kriterien, die uns, so absolute Kriterien gibt es nicht. Also ich gehe jetzt da nicht raus und sage, oh, jetzt hat er uns gesagt, jetzt kann ich genau auf das und das schauen und ich mache es jetzt so und dann erkenne ich immer bei jedem, ob er habgierig ist oder nicht. Es geht auch nicht darum, dass ich erkenne, ob ein anderer habgierig ist, sondern es geht darum, und das ist viel wichtiger, dass ich meine eigene Haltung in diesem Punkt reflektiere. Und ich hoffe, dass ich euch einige Gedanken mit auf den Weg geben kann, die euch helfen, euren Umgang mit eurem Geld und Besitz entsprechend euren Verhältnissen zu gestalten. Es gibt eine Kultfigur, bei der sich alle einig sind, dass diese Person Habgier in absoluter Reinkultur verkörpert. Wer könnte das sein? Er wurde ist schon mal in Erscheinung getreten, habe ich gesehen. Von daher ist es jetzt einfach für euch, das zu erraten. Natürlich, es ist der Donald Duck. Ist das nicht der Duck? Doch, eben. Er liebt das Geld über alles. Er liebt das Geld dermaßen, dass er manchmal in seinen Tresor geht, um im Geld zu baden. Wobei ich immer denke, der muss ja wahnsinnig hart aufprallen, wenn der da reinspringt. Ich möchte das nicht. Aber das natürlich im Comics geht das, ist kein Problem. Er badet in seinem Geld. Seine Habgier bringt ebenso eine Seite zum Vorschein, die sozusagen der Zwillingsbruder zur Habgier ist. Donald Duck ist extrem geizig. Ah, da, deshalb habt ihr gelacht. Ja, stimmt, Dagobert. Wieso bin ich jetzt auf Duck gekommen? Ja, Dagobert, ja, da muss ich korrigieren in meinem Manuskript, ja. Dann kennt ihr das ja besser als ich. Seid ihr ja besser geschult als ich in diesem. Hä? Nehmt ihn euch nur noch nicht zum Vorbild. Er ist nämlich der Prototyp für einen habsüchtigen, geldgierigen und geizigen Menschen. Aber, und das ist die Frage, dürfen wir stillschweigend einfach davon ausgehen, dass ein reicher Mensch zwangsläufig auch ein habgieriger Mensch sein muss? Es ist ja immer so, dass auf den Reichen kann man so gut rumhacken. Aber sind die dann einfach, weil sie reich sind, habsüchtig? Wer die Bibel kennt, weiß, dass man das so nicht sagen kann. Gott machte und macht vielleicht auch heute noch manchmal Menschen auch in materieller Hinsicht reich. Zum Beispiel Abraham war ein sehr reicher Mann. Und insbesondere Salomo, der israelitische König. Salomo hatte einen Wunsch bei Gott frei. So, dass man sich wünscht, ja, dass man mal einen freien Wunsch hat. Und er konnte sich wünschen am Anfang seiner Regierung, etwas, was Gott ihm erfüllen wird. Und er wünschte sich nicht Reichtum, sondern Weisheit, um das Volk richtig zu richten und zu führen. Könige waren damals auch Richter. damit er das gut machen kann. Und das hat ihm Gott geschenkt. Er war wirklich ein weiser Mann, aber Gott gab ihm überraschenderweise eine großzügige Zugabe. Er sagt zu Salomo: Dazu gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Gott machte Salomo unglaublich reich. Damals war er vermutlich der reichste Mann auf Erden, wenn man jetzt so, gibt so ein Ranking heute, wer ist der Reichste? Und dann auch in der Schweiz, da gibt es auch jedes Jahr das Heft, wo man schauen kann, wer der Reichste ist, was das auch immer bringen mag. Aber Salomo würde diese Liste mit Abstand anführen. Das zeigt uns doch offensichtlich, dass Gott Reichtum nicht mit Habgier gleichsetzt. Sonst hätte er Salomo nicht reich gemacht. Halten wir fest, ob wir viel oder wenig Geld und Besitz haben, das sagt nichts darüber aus, ob ich habgierig bin oder nicht. Oder anders gesagt, ich kann arm und habgierig sein und ich kann reich und habgierig sein und ich kann arm und großzügig sein und ich kann reich und selbstlos sein. Einmal sprach Jesus zu einer dicht ineinander gedrängten Menschenmenge. Er sprach über die wichtigsten Dinge des Lebens, wie man mit Gott sich versöhnen kann, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Und da drängte sich ein Mann vor. Offensichtlich hat er nicht verstanden, was Jesus hier spricht. Er war gefangen von dem, was ihn beschäftigt. Und dann sagte er Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Natürlich ein wichtiges Anliegen, da habe ich nichts dagegen, aber Jesus lehnt das forsch ab. Über Erbstreitigkeiten wollte er nicht richten. Und er nahm diese Frage des Mannes zum Anlass, über Habgier zu sprechen. Er sagte zu den Menschen, die sich um ihn drängten: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Denn dieser Mann hat gezeigt, wohin es führt, wenn man auf Geld fixiert ist. Er war nicht in der Lage, darauf zu hören, was Jesus den Menschen erklärte. Er überhörte das, was viel wichtiger als das Erbe war, nämlich das ewige Leben. Wie er das ewige Leben bekommen könnte. Ewiges Leben ist wichtiger als alles, was wir auf dieser Welt besitzen könnten. Und Jesus verdeutlicht nun mit einer Geschichte, wie er das meint, wenn er sagt: Hütet euch vor Habgier. Er berichtet über einen offensichtlich fleißigen, geschäftstüchtigen Bauern, der machte eine unglaublich große Ernte. Er hatte unheimlich Glück, denn die Ernte war riesig. Und er wusste gar nicht, wo er mit dieser Ernte hin sollte. Seine Scheunen waren zu klein. Und der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit der Ernte. Und dann hatte er plötzlich eine durchschlagende Idee. Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Ganz typisch für diesen erfolgreichen Gutsherrn. Er scheute keinen Aufwand und sorgte dafür, dass die Ernte nicht vergammelt. Tatkräftig packte er dieses Bauprojekt an, die alten Scheunen wurden abgerissen, neue wurden aufgebaut und das in höchster Eile, damit die Ernte eingelagert werden konnte. Und als er fertig war, begann für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Er sagte zu sich: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Natürlich gönnen wir das diesem Mann. Er hat ja viel dafür gearbeitet. Das war ja nicht die erste Ernte, er hat ja vorher auch immer gearbeitet. Aber jetzt hatte er endlich mal dieses Glück. Und schließlich ist das der Traum von vielen Menschen, einmal so viel Geld zu haben, damit man nicht mehr so hart arbeiten muss. Und die meisten von uns müssen damit bis zur Pensionierung warten. Und es gibt einige, die können es sich leisten, ein bisschen früher pensioniert zu werden. Jedenfalls schadet dieser Bauer niemandem, wenn er sich jetzt auf längere Zeit quasi zur Ruhe setzt. Und im Stillen bewunderten die Menschen, die Jesus zuhören, diesen fleißigen und geschickten Bauern. Der eine und andere wurde vielleicht sogar ein bisschen neidisch auf den. Jetzt kann der sich zur Ruhe setzen. Das möchte ich auch einmal. Doch diese Geschichte nimmt eine tragische Wende. Bevor dieser Mann seinen Erfolg genießen konnte, sprach Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Für die Zuhörer muss das ein Schock gewesen sein. Eben noch hatten sie sich mit diesem Mann identifiziert, dachten vielleicht, oh, wenn mir das mal passieren würde, wie schön wäre das. Und jetzt plötzlich diese dramatische Wende, diese Geschichte, die niemand erwartet hatte. Ein schreckliches Ende. Dieser fleißige, geschäftstüchtige und erfolgsverwöhnte und erholungsbedürftige Bauer stand plötzlich als Verlierer da. Alles hatte er nun verloren. Alles muss er nun zurücklassen. Gottes Sicht ist eben eine andere. Gott lässt sich von Reichtum nicht beeindrucken und blenden. Und das Problem dieses Bauern war nicht, dass er so geschickt war, dass er größere Scheunen baute. Das war intelligent. Es wäre schlimm gewesen, wenn er einfach die Ernte hätte liegen lassen. Er hat richtig gut gehandelt, finde ich. Das Problem dieses Bauers war, dass er nur an sich dachte. Er hatte vergessen, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Er hatte nicht bedacht, dass die Ernte nicht nur deshalb so groß war, weil er fleißig und geschickt agierte, sondern auch deshalb, weil Gott das Gedeihen schenkte. Er sagte zu sich selbst: Du hast es geschafft. Er hätte sich bei Gott bedanken müssen. Können. Weil was er nicht geschafft hat, ist, dass das Getreide wächst. Das liegt nicht in seiner Hand. Er hätte sich bei Gott bedanken müssen. Er dachte auch nicht an die anderen Menschen, dass er sie an seinem Glück hätte teilhaben lassen können. Er wollte das alles ganz allein für sich behalten. Es ging ihm nur um sich. Und er dachte in keiner Art und Weise an Gott oder an andere bedürftige Menschen. Und deshalb sagt Jesus abschließend: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Dieser Mann lebte nur für sich. Er war selbstsüchtig, habgierig und geizig. Sein Herz hing nur an seinem Reichtum. Und das ist eine große Gefahr, der auch wir ausgesetzt sind. Egal wie reich wir sind, wir sollten unser Herz nicht an unseren Reichtum hängen. Sobald ich das tue, beginne ich mich von Gott abzuwenden. Jesus sagte es einmal so: Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Wie gesagt, wir gehören zu den reichsten Menschen auf dieser Erde. Deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wann wir in der Gefahr stehen, habgierig zu werden. Wir müssen verstehen, wo wir nicht mehr nur sparsam sind und unser Geld vernünftig verwalten, sondern wo wir bereits zur Habgier neigen. Und schlussendlich kann das nur jeder für sich erkennen, wo er steht. Das erkennt man nicht von außen. Paulus gibt uns einige Tipps, auf was wir achten können, damit wir nicht habgierig werden. Zuerst müssen wir uns aber klar darüber sein, dass reich sein ist keine Schande. Jedenfalls lehrt uns das die Bibel nicht, dass Reiche sich schämen müssen oder dass sie alles weggeben und den Armen geben müssten. Im Psalm 62 lesen wir, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Es heißt nicht, fällt euch Reichtum zu, dann schaut, dass er den wieder losbringt. So schnell wie möglich. Es geht vielmehr darum, wie wir mit dem, was wir haben, umgehen. Das ist eigentlich der Punkt. Nicht wie viel, das wir haben, sondern wie wir mit dem, was wir haben, wie wir mit dem umgehen, wie wir unseren Besitz verwalten. Schauen wir, was Paulus dazu sagt. Eine erste Gefahr sieht Paulus darin, wenn jemand unbedingt reich werden will. Es gibt Menschen, die setzen sich zum Ziel, möglichst schnell reich zu werden. Wenn ich 30 bin, will ich mindestens Millionär sein. Und wenn ich 40 bin, will ich Milliardär sein. Wie auch immer. Koste es, was es wolle. Paulus warnt, wer darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schändlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Und Paulus hatte die schlimmen Folgen bei Christen beobachten können, die so lebten, die schlussendlich sich zum Ziel setzen, so reich wie möglich zu werden. Er sagt nämlich weiter, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Paulus äußert sich auch über Menschen, die reich sind. Vielleicht waren sie im Beruf erfolgreich. Es gibt Leute, die haben Berufe, da verdienen sie sehr viel. Oder sie wurden in eine reiche Familie geboren. Wie auch immer. Paulus weist Timotheus an, ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Erstaunlicherweise, auch hier werden die Reichen nicht dazu angewiesen, ihren Reichtum zu verschenken. Sie sollen sich lediglich nicht auf diesen Reichtum verlassen, vielmehr sollen sie ihren Besitz verantwortungsvoll verwalten. Denn er sagt weiter, sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gern mit anderen teilen. Und glücklicherweise gibt es viele reiche und sehr reiche Christen, die so leben. Viele christliche Werke könnten ihre Arbeit nicht tun, wenn nicht reiche Christen da wären, die in der Lage sind, mal 100.000, mal 1 Million in ein Werk zu investieren. Ich habe von einem reichen deutschen Mann gehört, der ab und zu in der Schweiz war. Der hat gehört, dass bei OM-Schiff ein Motor kaputt gegangen ist und der hat den gleich bezahlt. Die konnten das Schiff reparieren und weiter ging es. Es gibt zum Glück diese reichen Christen. Die haben vielleicht ein schönes, großes Haus, vielleicht leben sie in einer Villa, vielleicht haben sie ein teures Auto. Das ist doch egal. Wenn sie das Herz für das Reich Gottes haben, können sie investieren. Und dann sagt Paulus noch, wenn sie an guten Taten reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Wir können uns sogar mit unserem Reichtum Schätze im Himmel sammeln. Das ist noch interessant, das wäre wieder eine fassende Predigt für sich. Aber Jesus sagt das einmal so, sammelt lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. So sammeln wir auch mit unserem Geld Schätze bei Gott. Mit dem vergänglichen Geld können wir ewige Werte schaffen. Eine Form der Kapitalanlage, die über unseren Tod hinaus von größter Bedeutung ist. Ist das so großartig? Doch der Reichtum bei Gott beginnt nicht damit, dass wir gute Werke tun und viel Geld weggeben. Den Himmel kann man nicht kaufen. Das kann, das, was im Leben wirklich zählt, kann man nur geschenkt bekommen. Viel wichtiger als materielle Werte ist der Reichtum, den wir von Gott bekommen. Wenn wir uns Gott zuwenden und uns mit dem Schöpfer versöhnen, schenkt er uns das ewige Leben. Und dieses ewige Leben ist der größte Reichtum, den ein Mensch überhaupt bekommen kann. Ein Reichtum, der alles überstrahlt, was wir in dieser Welt unseren Gütern und Vermögen aneignen könnten. Und dieser Reichtum bekommen wir nur geschenkt. Niemand kann ewiges Leben verdienen oder erarbeiten. Auch ein Reicher kann nicht sagen, du komm, bete mal für mich, ich gebe dir dann jeden Monat 10.000 Franken und dann komme ich dann in den Himmel. Nein, das funktioniert nicht so. Ich kann das nicht delegieren und ich kann das nicht kaufen. Jesus sagte einmal, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Der Mensch kann nichts geben. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz für deine und meine Schuld bezahlt. Und hast du dieses Geschenk schon angenommen? Denn das ist wertvoller als alles, was wir je in dieser Welt erreichen könnten. Jesus lädt dich ein. Er sagt, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Das ist unbezahlbar. Das kann nur geschenkt werden. Das kann ich nur geschenkt bekommen. Und wenn du das ewige Leben noch nicht hast, dann bist du nur ein aufrichtiges Gebet davon entfernt. Muss dir mal vorstellen, nur ein aufrichtiges Gebet. Ein Gebet, in dem du dich vor Gott demütigst. Ihn anerkennst als der wahre Gott, der die Welt erschaffen hat. Jesus, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und du bekommst das ewige Leben. Im Alpha-Life-Kurs, wenn du das willst, dort wirst du das noch genauer dann sicher erklärt bekommen. Eines ist klar. Wer mit dem Sohn, mit Jesus verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben eben nicht. Einen größeren Reichtum als den, den wir durch Jesus bekommen, gibt es nirgends in dieser Welt. Habgier ist ein... Moment, sind wir da? Das habe ich nicht mehr geschaltet, oder wie? Ah, ich schalte in die verkehrte Richtung. So, jetzt habe ich doch gedacht, das kann doch nicht sein. Also manchmal vergesse ich schon, aber so viel mal, da müsste ich schon mal überlegen, was mit mir los ist. Egal. Habgier ist ein vielschichtiges Thema und es gibt keinen eindeutigen Maßstab, der jedem von uns sagen könnte, wo der gesunde und vernünftige Umgang mit Hab und Gut aufhört und wo Habgier beginnt. Das muss schlussendlich jeder mit sich und mit Gott selber klarkommen. Und wir können es auch nicht von Äußerlichkeiten ablesen. Ah, die Reiche sind, das sind eben die, die tendenziell habgierige sind, und die Armen, das sind die, die großzügig sind. Wie auch immer. Wir finden in der Bibel hilfreiche Hinweise und wir haben heute nur einige angesehen. Ich habe noch eine ganze Liste, die ich euch hätte bringen können und erklären, aber dann wäre der Gottesdienst zu lang geworden. Auf was wir achten können, um nicht habgierig und geizig zu werden. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen, das wir im Jakobusbrief finden. Und das ist eine Stelle, die mich immer wieder begeistert. In der Gemeinde, an die Jakobus geschrieben hatte, gab es reiche Christen und die hatten große Privilegien. Die waren geschmückt, die haben man gesehen, ah, das sind die Reichen, jetzt kommen die Reichen, kommt ein Reicher rein und dann sehen die, oh, jetzt ist der Saal schon voll, oh komm, du bist ein Armer, steh du auf, dass der den besseren Sitz nehmen kann, setz dich hinten hin. Ja, so könnt ihr es nachlesen, so ist es gewesen. Eine Katastrophe. Und für Jakobus war das inakzeptabel in einer christlichen Gemeinschaft. Und dann gab er den Christen in meinen Augen eine sehr, sehr interessante und weise Anweisung, wie sie ihre innere Einstellung beeinflussen können, damit sie mit einer Haltung leben, die Gott würdig ist. Zuerst spricht er über die Christen, die nicht viel besitzen. Er sagt ihnen, ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Also dieses Gemeindeglied soll nicht neidisch auf den reichen Christen schauen, sondern soll auf Christus schauen und verstehen, was für einen großen Reichtum er bekommen hat und was für eine Würde Gott ihm gegeben hat. Und nun könnte man erwarten, dass Jakobus entweder sagt, ja, und die reichen Christen sollen den Armen ein bisschen Geld rüberschieben. Oder noch anders, er könnte sagen, also die Reichen, die sollen sich auch bewusst sein, dass der wahre Reichtum in Christus ist. Aber das Interessante ist, dass er das nicht macht, sondern macht etwas ganz anderes. Er sagt, wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist, denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Er soll erkennen, wie unbedeutend sein Reichtum ist, auf den er sich offensichtlich viel einbildet, dass er im Blick auf die Ewigkeit komplett bedeutungslos ist. Er soll also auf seinen Reichtum sehen und verstehen, wie vergänglich das alles ist. Und damit der Reiche das wirklich versteht, weil Reichen muss man manchmal eine doppelte Botschaft schicken, den Armen hat die einfache gereicht, er doppelt es nochmal nach und verstärkt das und sagt, wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelken die Blumen und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Aber das ewige Leben bleibt bestehen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns doch hilft, Orientierung zu finden. Und es ist für uns in einem reichen Land eine Herausforderung, auch immer wieder richtig zu entscheiden, wie wir mit unserem eigenen Geld, mit unserem eigenen Vermögen umgehen. Und wir bitten dich, dass du uns da hilfst, dass wir das so tun, dass du Freude daran hast und dass wir nie vergessen, dass das, was wirklich zählt im Leben, dass wir das nicht kaufen können, sondern dass das ein reines Geschenk ist und dass der wahre Reichtum nicht in unserem Geld liegt und nicht in unserem Besitz, sondern bei dir, weil du dafür gesorgt hast, damit wir in den Himmel kommen. Und das wird dann wirklich großartig sein. Und wir danken dir, dass wir mit dir, oder besser gesagt, dass du mit uns unterwegs bist und wir beten dich an. Amen.